Ja. Steht da guten Abend. Was soll das heißen? Ah ja, gute Nachricht, genau. Ja, irgendwie heute sehe ich noch. Können wir irgendwie mal ein bisschen Licht hier machen? Würde ich euch heute mal sehen. Obwohl eigentlich ist es fast egal, was der jetzt vorletzte Freitagsgottesdienst ist. Ne, mach wieder aus. Mach wieder aus. Nein, das war gar nicht so gemeint. Also ich habe bloß, ich habe schon öfter gesagt, ich mag das eigentlich nicht mehr so zu predigen vor Leuten, die ich nicht sehe. Irgendwie ist das gar nicht so angenehm, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Es ist eigentlich egal. Im neuen Kultschock wird eh alles anders. Da hängen das Licht da viel höher und ganz anders und da werde ich euch dann sehen. Aber irgendwie hilft das immer, das ist schön. Ja, wir sind gerade bei einer Predigtreihe über Sünde und ich habe gerade irgendwie da nochmal drüber nachgedacht, ob das wirklich cool ist, die negativ zu benennen und ob es nicht besser wäre, Heiligkeit stattdessen zu sagen, weil Heiligkeit ja das ist, was wir anstreben und Sünde das, was wir lassen und eigentlich ist Sünde ja ein unangenehm belegtes Wort. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl so, ich sollte doch dabei bleiben, es auf Sünde als Sünde zu bezeichnen und das deutlich anzusprechen und nicht irgendwie das positiv zu benennen, obwohl es eigentlich unser Ziel ist, wie mehr Heiligkeit zu haben. Ey, und es ist echt immer noch so, ne, das liegt mir so auf dem Herzen. Ich glaube, das ist jetzt die 5. Woche in diesem Abschnitt der Predigtreihe im Sommer oder wann das war, habe ich ja schon mal einige Male drüber gepredigt und es liegt mir immer noch total auf dem Herzen, weil ich es glaube, dass Jesus sich uns zeigen will als der heilige Gott, der er wirklich ist. Und weil ich auch glaube, dass Gott einfach sehr viel daran liegt, dass wir Sachen hinter uns lassen, die uns zerstören, dass wir Sünde auch keinen Vorschub mehr leisten um uns herum, sondern dass wir Leute sind, die Freiheit davon bringen und dass wir so ein Stück von Gottes Ordnung in dieser Welt hier wiederherstellen können, indem wir auch ganz deutlich sagen, was denn eigentlich auf Gottes Herzen ist und wofür und wogegen Gott ist und dass wir kein Blatt vor den Mund nehmen, keine Angst davor haben, sondern ganz deutlich sagen, wie was der Herr eigentlich meint. Gibt es so ein Vers, da habe ich schon einige Male hier drüber gepredigt, der steht dauernd in meinen Tagebüchern, wenn ich mal phasenweise welche führe. Das ist Galater 1, Vers 10, der fiel mir gerade noch mal ein, da ging es gar nicht drum eigentlich. Aber da steht, versuche ich jetzt Menschen zu gefallen oder versuche ich Gott zu gefallen? Und wenn ich noch versuchen würde, Menschen zu gefallen, dann wäre ich kein Knecht Christi. Und das ist ja so ein Vers, ne? Da liest man drüber weg und die Welt ist noch in Ordnung. Aber wenn man den mal bewusst liest, ne, und dann diese Aussage, wenn ich noch versuchen würde, Menschen zu gefallen, wäre ich kein Knecht Christi, das ist auf einmal starker Tobak. Und ich kann das auch gar nicht entschärfen, also ich will das auch gar nicht entschärfen, sondern es ist halt einfach eine krasse Sache. Ne? Entweder gehorchst du Menschen oder du gehorchst Gott. Entweder ist das Wichtigste in deinem Leben die Meinung von Menschen oder das Wichtigste in deinem Leben ist die Meinung Gottes. Und es ist ganz leicht, mir zu sagen, ja, Gott ist bei mir an erster Stelle meine erste Priorität und das Wichtigste überhaupt ist für mich, was Gott von mir denkt. Aber es ist eine ganz andere Sache, das zu leben. Und ich vermute mal, dass es euch da nicht anders geht als mir oder ich weiß das, ich kenne ja die meisten von euch. Und ich weiß immer, dass es für euch auch nicht einfach ist, mir das zu sagen, was du von dem du überzeugt bist, dass es eigentlich Gottes Wort ist, wenn andere Leute, die um dich rum sind, dagegen sind. Und ich weiß, dass es schwer ist, wie gegen den Strom menschlicher Meinung zu schwimmen, aber es ist genau das, worüber Paulus hier redet. Es ist nicht möglich, zwei Herren zu dienen. Du kannst nur entweder an Gottes Meinung interessiert sein oder du kannst an der Meinung von Menschen interessiert sein. Und das große Ding ist einfach, ich will nicht mehr an der Meinung von Menschen interessiert sein. Ich will nicht Menschen jetzt da bewusst vom Kopf stoßen oder sonst was. Man kann auch auf dieser Seite vom Pferd fallen. Das soll definitiv nicht so sein. Aber das Wichtigste soll wirklich sein, Gott zu gefallen und Jesus zu dienen, ganz egal, was passiert. Ganz egal, was das mit Beziehungen macht, irgendwie egal, was das mit uns selber macht. Aber es muss doch einfach möglich sein, hier als ein richtiger Knecht Christi zu leben, der sagt, okay, wenn dir nicht gefällt, was ich sage oder was Gott ist und was er meint, dann ist das halt einfach so, aber ich werde deswegen nicht aufhören, es zu sagen. Deswegen auch danke für das, was Tilly gerade gesagt hat. Also finde ich ja gut, wie das der Typ immer noch zu dir kommt, um sich 60 Pfennig zu leihen, irgendwie, obwohl er weiß, 60 Pfund, nee, was, Cent, Cent haben wir, 60 Cent zu leihen, obwohl er weiß, wofür du stehst und obwohl du auch weiter dafür stehst. Also echt sehr, sehr gut. Bleib auf jeden Fall dabei. andere Bibelstelle dafür, 1. Timotheus steht das, oder 2. Timotheus, wo Paulus in seinen Schüler Timotheus schreibt und sagt, hey mein Freund, predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Ganz egal, ob jetzt gerade es gelegen ist und es gerade gut passt oder ob es nicht passt, bleib bei dem, was du gelernt hast und bleib bei dem, was Jesus in dein Herz schreibt, egal wie die Welt um dich herum darauf reagiert, aber sei jemand, der zu dem steht, was du an Erkenntnis hast. Ich möchte über eine Stelle predigen heute aus 1. Mose und später dann noch über eine aus Römer 13. Und Sünde ist ein Thema, das zieht sich wirklich durch. Ne? Das ist fast auf der ersten Seite, also ziemlich genau auf der dritten Seite der Bibel, bis hin dann irgendwie ganz am Ende der Bibel geht es die ganze Zeit darum. Letzten Endes das erste große Ereignis, oder vielleicht das zweite große Ereignis nach der Erschaffung der Welt, ist halt das erste große Ereignis, dass die Menschen aus dem Paradies gejagt werden wegen Sünde. Und danach geht es eigentlich bloß noch wieder darum, was Gott gegen Sünde macht. Bis dann ganz am Ende in Offenbarung 23 der Himmel da ist und 22, ne? Wie viel Kapitel hat Offenbarung? Marco. Okay, mein Freund, deine Hausaufgabe ist jetzt, die Bibel von Anfang bis Ende durchzulesen, und zwar bis nächsten Freitag. Also bis zum Ende von Offenbarung auf jeden Fall, wo dann der Himmel da ist und es definitiv keine Sünde mehr gibt und das Ganze, was uns quält, von uns weggenommen ist. Dazwischen ist es eigentlich immer wieder ein großes Thema. Was ist Sünde? Was macht man damit? Dann kommt Jesus und Gott schickt seinen Sohn, um das Sündenproblem zu lösen, uns eine Möglichkeit zu geben, frei zu werden, nicht eine Freiheit zu kriegen, zu sündigen, sondern frei zu werden von dem Zwang zu sündigen und uns vorzubereiten auf den Himmel, den Weg frei zu machen für die, die an Jesus glauben. Und danach geht es dann im Neuen Testament weiter wiederum, wie denn die Gemeinde mit Sünde umgeht, wie Heiligkeitsstandards in der Gemeinde sind, was Paulus und Petrus und die anderen dazu sagen. Und es ist immer ein total großes Thema. Und deswegen ist es falsch, wenn es bei uns kein großes Thema ist. Was bei Gott ein großes Thema ist und sich durch die ganze Bibel durchzieht, das muss in der Gemeinde auch ein großes Thema sein. Anders kann es nicht sein, sonst haben wir nicht die Prioritäten, die Gott hat. Und ich weiß, dass ich es echt ewig nicht gemacht habe und mir ist das mittlerweile auch echt ein bisschen peinlich. Also ich habe viel zu selten über Sünde gepredigt, das merke ich jetzt. Also fast jedes Mal, wenn ich in Gottes Gegenwart komme, merke ich mir, dass ich teilweise kein gutes Fundament hier gelegt habe und dass es teilweise echt anders hätte sein müssen und dass da noch einiges ist, wo Gott arbeiten möchte und wo er unser Bewusstsein ändern will. Und ich hoffe einfach, dass ihr mitmacht, dass ihr das nicht einfach an euch vorbeigehen lasst und sagt, ja, irgendwie nette Predigt oder vielmehr im Moment vielleicht sehr unnette Predigt und das einfach aussitzt, sondern dass ihr es auch echt als ein Wort Gottes annehmt und wisst irgendwie, dass der Herr gerade dabei ist, an euren Herzen zu ändern und euch zu verändern und weiterzubringen. Es ist echt nicht möglich, wirklich weit mit Gott zu kommen und gleichzeitig noch mit Sünde zu spielen oder Sünde in deinem Leben zuzulassen. Und ich meine, dass das, was Jesus gerade tut, ist, dass er uns Radikalität gibt im Hinblick auf Sünde, dass er unseren Charakter verändert an diesen Punkten und dass er auch in uns ein Verlangen nach Heiligkeit weckt, das wir möglicherweise noch gar nicht kennen oder bisher noch nicht erlebt haben. Und das ist auch das, wofür ich eigentlich immer bete, wie das nämlich Gott uns das gibt, der richtigen Hunger darauf, heilig zu sein und einen Hass auf Sünde, dass es echt ekelig wird. Dass so verschiedene Sachen, die wir vielleicht ewig gemacht haben, uns mittlerweile so unangenehm sind, dass wir es nicht mehr können, dass wir nicht mehr irgendwie damit kooperieren können, dass wir es nicht mehr tun können, sondern dass diese Furcht Gottes da ist, dieser Ekel vor dem, was Gott nicht mag. Ja, Jesus, ich bitte dich, dass du es tust und ich danke dir, dass du es machst. Kurz nach dem Sündenfall kommt die Geschichte mit Kain und Abel. Und Kain und Abel bringen beide ein Opfer dar. Abel ist ein Bauer, der sich mit Viehzucht beschäftigt. Und er bringt ein Opfer von seinen Tieren. Und Kain ist auch ein Landwirt, aber er beschäftigt sich mit der Aufzucht von Pflanzen. Und er bringt ein Opfer dar von den Pflanzen, die er gesät hat. Und jetzt kommt komische Situation, nämlich Gott gibt beiden ein Feedback und das Feedback bei Abel ist, super, tolles Opfer, nehme ich gerne an, danke dafür. Und das Feedback bei Kain ist, nein, mein Freund, dein Opfer hat mir nicht gefallen. Da kann man jetzt Predigten drüber halten, ohne Ende, warum denn jetzt das eine Opfer cool war und das andere Opfer nicht cool war. Die gängigste Auslegung, und das ist die einzige, die ich euch anbieten will, weil ich gerne über was anderes sprechen möchte. Also die gängigste Auslegung ist eigentlich, dass Opfer in der ganzen Bibel immer etwas mit Blut zu tun hat. Es war im Alten Testament eigentlich nicht möglich, ein Opfer zu bringen, das kein Blut enthielt. Also es gab natürlich auch Sachen, die wurden ausgeschüttet und alles Mögliche, aber eigentlich so das Essentielle, das wirklich Wichtige am Opfern war, dass Blut drin ist. Und das ist ein Hinweis auf das, was Jesus später machen sollte, nämlich sein Blut vergießen. Und so geht es eigentlich im ganzen Alten Testament irgendwie darauf zu, irgendwie, dass irgendwann dieser Gottessohn kommt, das heilige Opferlamm, der sein Blut vergießt, damit Sünden vergeben werden können. Und ich meine, dass das ein gutes Indiz dafür ist, dass das eine Opfer deswegen angenommen worden ist, weil da schon Blut drin war, und das andere Opfer ist nicht angenommen worden, weil eben kein Blut drin war. Und dann kommt die Stelle, wo Gott das zu Kain gesagt hat, und Kain ist etwas unglücklich darüber. Und dann heißt es hier 1. Mose 4, Vers 6, da sprach der Herr zu Kain: Warum bist du zornig und senkst deinen Blick? Wenn du recht handelst, erhebst du dann nicht das Haupt? Wenn du aber nicht recht handelst, steht dann nicht die Sünde an der Tür, ein lauerndes Tier, das nach dir verlangt und das du beherrschen sollst. Total tiefe Stelle über Sünde, und ich habe lange gesucht, bis ich eine Bibelübersetzung gefunden habe, die einfach ist und das trotzdem sehr klar rüberbringt. Und das ist jetzt hier nach der Herder-Übersetzung, die habe ich auch bloß online, habe gar keine geschriebene Version von, also keine Buchversion. Aber ich mochte das, dass es das ganz deutlich sagte mir, dass Sünde ist wie ein lauerndes Tier, weil das nämlich offenbar so vom Hebräischen, wie ich das in ein paar Bibelkommentaren gelesen habe, wo die sehr genaueste Übersetzung überhaupt ist, dass die Sünde lauert vor deiner Haustür. Und das, was offenbar passiert ist, ist, dass Gott kommt und sein Feedback gibt, und Kain wird ärgerlich darüber. Eine Bibelübersetzung sagt: Was errötest du? Also das schien ihm wirklich die Zornesröte ins Gesicht zu treiben, und er ist voll ärgerlich und kann Gott nicht mehr ins Gesicht sehen, weil Gott ihm ein negatives Feedback gegeben hat. Und Gott in seiner Gnade eigentlich kommt an und sagt: Hey Kain, Mann, was ist denn los mit dir? Warum guckst du denn jetzt so böse? Warum hast du denn jetzt hier so ein rotes Gesicht? Warum kannst du mir nicht mehr in die Augen gucken? Warum läufst du vor mir weg irgendwie? Was ist denn irgendwie eigentlich das Problem? Also Gottes Überführung war eigentlich nicht dazu da, damit Kain jetzt nicht mehr in seine Gegenwart kommt. Und Gott wollte das super gerne überwinden. Er wollte gerne Kain auf den richtigen Weg bringen. Aber Kain hat von sich aus das abgelehnt und war so ärgerlich, dass er sich nicht mehr entspannt in Gottes Gegenwart aufhalten konnte. Und das ist so mein erster Punkt aus dieser Stelle, da kommen nachher noch einige weitere. Aber der erste ist, dass es passieren kann, dass wenn Gott zu dir kommt und es gibt ein unangenehmes Gefühl, wenn er dich auf Sünde anspricht, dass du einfach nur rot wirst und ärgerlich wirst und dich abwendest und nicht in Gottes Gegenwart bleiben willst. Und das ist die falscheste Reaktion, die du haben kannst. Wenn Gott dich an etwas erinnert und den Finger auf etwas legt, was falsch gemacht worden ist, dann heißt das nicht, dass er dich nicht mehr mag. Dann heißt das nicht, dass er dich nicht mehr in seiner Gegenwart duldet ab jetzt. Dann heißt das nicht, dass ab jetzt wieder Fluch Gottes auf dir liegt, den gibt's sowieso nicht für uns. Das hat überhaupt nichts mehr damit zu tun, sondern es ist einfach nur ein Feedback auf etwas, was du getan hast. Und das heißt nicht, du bist jetzt ganz generell schlecht und du brauchst dich bei Gott nicht mehr blicken zu lassen. Und es ist eigentlich wichtig, an dieser Reaktion zu arbeiten. Das ist eine ganz normale psychische Reaktion. Wenn irgendjemand zu dir kommt und dir negatives Feedback gibt, dann ist das immer unangenehm. Ich kenne keinen, der sagt: Ja, Halleluja, gib mir mehr davon. Hier hast du noch meine Telefonnummer, ruf doch bitte nochmal an und erzähl mir das in allen Details nochmal. Und wenn dir noch irgendwas auffällt, egal ob das stimmt oder nicht, dann ruf mich einfach an. Ich lebe davon, negatives Feedback zu kriegen. Also gibt's nicht. Also selbst Leute, die sagen, dass sie eine positive Einstellung zu negativem Feedback haben, was ein toller Satz ist, selbst diese Leute reagieren nicht immer gut darauf. Ich möchte immer gut darauf reagieren, und ich bin eigentlich auch froh, wenn von irgendeiner Seite konstruktive Kritik kommt, weil das ist ja das Einzige, wie ich weiterleben kann oder mich weiterentwickeln kann. Aber gleichzeitig mag ich es auch überhaupt nicht. Das kratzt immer den Stolz an, das tut immer innerlich so ein bisschen weh und es ist unangenehm. Und so kann es einfach passieren, dass auch wenn dein liebender himmlischer Vater zu dir kommt und sagt: Hey, das war nicht gut, dass du da gelogen hast. Oder diesen Pornofilm hättest du nicht gucken sollen. Oder diese Brieftasche hättest du nicht aus der Gesäßtasche deines Nächsten entfernen sollen. Dann kann das sein, dass das in dem Moment wehtut, aber es darf dich nicht davon abhalten, weiter mit deinem Vater im Himmel zu leben. Denn Gott liebt dich trotzdem und er sagt dir das nur, um dich vor mehr Schaden zu bewahren und dich weiterzuleiten auf dem Weg der Heiligkeit. Und er sagt es dir nicht, damit es dir schlecht geht, sondern er möchte einfach, dass es dir gut geht dadurch. Das ist wichtig zu verstehen. Du sollst nicht irgendwie aus der Gegenwart Gottes rausgehen. Deswegen. Das zweite, was ich sehr interessant finde, ist, dass Bibel Sünde da als ein lauerndes Raubtier bezeichnet. Und es gibt ja so Phasen, wo wir keinen großen Stress haben mit Sündigen. Es gibt ja wirklich bei den meisten Christen eigentlich Phasen, irgendwie, wo du so gut mit dem Herrn unterwegs bist, dass so die meisten Sachen dich gar nicht mehr anfechten und dass so Probleme, die du früher mit irgendetwas hattest, auf einmal gar nicht mehr so präsent sind und dir keinen Stress mehr bereiten. Und das heißt nicht, dass keine Sünde mehr vor deiner Tür ist. Das heißt auch nicht, dass es nie wieder Anfechtung in dem Bereich gibt, sondern das heißt nur irgendwie, dass Sünde so ein bisschen abwartend geworden ist. Das ist wie wenn du in den Zoo gehst und manchmal sieht man ja Viecher, die lauern. Oder bei einer Katze kann man das zum Beispiel irgendwie sehr gut sehen. Wenn du mal eine Katze beobachtest, die eine Maus gefunden hat, also die sitzt oft irgendwie ganz versteinert da. Du siehst irgendwie, das Viech ist total konzentriert und es hat beide Augen auf die Maus gerichtet und ist jederzeit bereit, loszuschlagen. Und das ist genau das Bild, was Gott hier über Sünde malt. Kann sein, wie dass die Sünde dich gerade mal nicht in den Klauen hat, aber dann kannst du davon ausgehen, dass sie vor deiner Haustür steht und dich beobachtet mit beiden Augen und darauf lauert, dass es irgendwann eine Möglichkeit gibt, zuzuschlagen. Und es ist ein bisschen negativ natürlich, wenn man das so sagt, und ich wünschte auch, man könnte es anders sagen, aber ich kann es mir auch eigentlich nicht anders erklären, dass man ja so oft das mitkriegt, dass jemand, der Sieg über etwas hatte, jahrelang dann auf einmal von der gleichen Sache erwischt wird, wenn er mal einen schwachen Moment hat. Das heißt also, dass das Prinzip ja offenbar nicht so hundertprozentig weg war, sondern dass es immer noch da war, wenn es auch nicht aktiv war. Und das ist für uns ein Bild dafür, dass wir es uns nicht leisten können, passiv zu werden. Dass wir es uns nicht leisten können, zu sagen, ich werde nie wieder Probleme in diesem Bereich haben und deswegen brauche ich mich nicht darum zu kümmern, da weiterhin heilig zu leben, weil ich werde sowieso nie wieder eine Anfechtung kriegen. Ich habe es wahrscheinlich auch schon ein ums andere Mal gesagt, ich rauche jetzt seit, glaube ich, 13 Jahren nicht mehr. Alex, stimmt das? Vielleicht sogar schon 14 Jahre. Und trotzdem muss ich ehrlich sagen, es gibt immer noch eine Situation, wo ich total Bock hätte, eine Zigarette zu rauchen. Jetzt im Moment ist das manchmal so bei der Bauphase, wenn wir da so den ganzen Tag gearbeitet haben und ich bin total kaputt, habe ich manchmal total Bock, mir irgendwie eine Kippe zu schnorren und mich da hinzusetzen und ganz gemütlich eine zu rauchen. Wäre wahrscheinlich gar nicht gemütlich, vermutlich würde ich einen Zug nehmen und dann den Kultschock voll kotzen und danach müsste ich dann noch 2 Stunden da sauber machen. Aber das sind ja so die Sachen, die einem der Teufel dann auch nicht sagt. Sondern er beschreibt das ja doch eher als schön und entspannt, dass man dann da sitzt und das geht einem richtig gut und die Konsequenzen, die sind so im Kleingedruckten, dass sowieso keiner liest. Und es ist also tatsächlich so, ich weiß mir, dass an dem Punkt irgendwie auch immer noch was lauert. Und das war früher, war das echt manches Mal, dass ich mir sagte, so Silvester oder bestimmte Situationen, ach, ich könnte doch jetzt einfach mal, da werde ich doch nicht wieder anfangen mit. Aber dann war es immer noch die Vernunft, die gesagt hat, so, nee, hey, mach es nicht, du wirst wieder Stress damit kriegen. Und es gibt so viele Leute, die von einem Tag auf den anderen wieder anfangen zu rauchen, obwohl sie 15 Jahre nicht geraucht haben. Und das soll mir nicht passieren. Und das ist das Prinzip, das da steht. Ey, Sünde ist vielleicht nicht immer aktiv. Aber sie wird immer da sein und bereit sein, dich wieder zu kriegen, wenn du bereit bist, dich holen zu lassen. Und es ist immer wieder das Prinzip, dass es Situationen gibt, wo du verletzlich bist, wo du die Deckung unten hast, wo du gerade müde bist oder krank oder sonst irgendetwas und dafür offen bist, dass etwas wieder in dein Leben reinkommt, was eigentlich draußen sein sollte und auch schon lange draußen gewesen ist. Und es sind gerade so diese Momente, mit denen wir es lernen müssen, umzugehen, weil das die Momente sind, an denen wir am Angriff greifbarsten sind und wo es am leichtesten ist, für schlechte Angewohnheiten wiederzukommen oder sogar neue schlechte Angewohnheiten zu kriegen und neue Sündenstrukturen im Leben zu etablieren. Also gerade in den Momenten, wo es dir echt schlecht geht, pass wirklich auf. Und sag dann gerade irgendwie nochmal irgendwie ganz extra bewusst Nein zu Sachen, die du eigentlich schon längst nicht mehr tun willst. Dazu gibt Paulus einen schönen Tipp. Und damit kommen wir ins Neue Testament. Und dann geht's darüber, wie wir denn die Sünde beherrschen können, was hier auch noch da im ersten Mose steht, dass die Sünde zwar lauert, aber wir sollen über sie herrschen. Römer 13, 13 bis 14. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Eigentlich geht es mir hauptsächlich um den zweiten Teil, um das erste, Christus anzuziehen, haben wir ja schon ein paar Mal auch gesprochen. Und jetzt geht es mir eigentlich mehr so um den zweiten Teil, wo Paulus sagt, trefft nicht Vorsorge für das Fleisch. Trefft nicht Vorsorge für das Fleisch. Das ist Elberfelder Deutsch, aber der Vers klingt tatsächlich in jeder Bibelübersetzung, die ich kenne, ein bisschen komisch und nicht ganz so einfach. Worüber Paulus hier redet, ist Vorbereitungen zur Sünde. Das wäre was, was man vom Griechischen her so übersetzen könnte. Es geht darum, dass wenn du einen schwachen Moment hast, dass du dann nicht darauf vorbereitet bist, zu sündigen, sondern dass Vorbereitungen im Vorhinein schon gar nicht gemacht worden sind und du in einem Moment der Schwachheit gar keine Möglichkeit hast, das zu tun, was du immer getan hast und wovon Gott dich frei gemacht hat. Dahinter steht der Gedanke, dass es nicht möglich ist, zu sündigen, wenn nicht das, womit du immer gesündigt hast, da ist. Stell dir vor, du hast eine Spielsucht, von der Gott dich frei gemacht hat und du hast über Jahre hinweg mehrere Kleinwagen in der Pommesbude gelassen an Automaten, wo man 30 Cent reinwirft und Gott hat dich davon frei gemacht und du hast eine ganze Weile irgendwie keinerlei Anfechtungen mehr in dem Bereich gehabt und jetzt bist du mitten in der Sahara. Du bist allein und vom Weg abgekommen. Du hast nur dein Kamel und eine Flasche Wasser und die landesübliche Kleidung, die dich notdürftig vor der Sonne schützt. Das ist natürlich ein Moment extremer emotionaler Anspannung. Da ist keiner entspannt, da sagt keiner irgendwie, boah, habe ich mir immer schon gewünscht, hier zu sein, in dieser Situation und ach, die tollen Dünen. Sondern es ist eher so ein Moment, wo man auf einmal offen wird für alles Mögliche, das einen irgendwie trösten kann und wo die geistlichen Tore wahrscheinlich total offen sind für jede Sünde. Und in diesem Moment denkst du an einen Spielautomaten. Und du siehst das flackernde Licht vor dir und du siehst die komischen Geräusche oder du, nein, die siehst du noch nicht, also so schlimm sind die Halluzinationen vom Durst noch nicht, aber du hörst irgendwie die Geräusche schon vor deinem inneren Ohr und du denkst, ach, wie toll wäre das, jetzt so einen Automaten zu haben und 500 Euro in kleinen Münzen, das wäre total toll und ich hätte endlich was, womit ich diesen Tag verbringen könnte. Ja, dann kann das sein, und dann ist es auf jeden Fall, es ist egal, wie stark die Anfechtung dann ist. Du kannst nicht sündigen, weil es ist nun mal gerade kein Spielautomat da. Und wenn die Welt von Teufel wären, wie Luther das gesagt hat, und alle wären jetzt irgendwie gerade in diesem Moment bei dir auf Montage und keiner würde sich um irgendjemand anders kümmern und jeder würde dir nur sagen, zocke, 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 dann wird das völlig egal sein, weil du hast nicht die Möglichkeit. Du könntest nicht zocken, selbst beim besten Willen nicht. Und wenn der Teufel persönlich kommen würde, es würde einfach nicht gehen. Und das ist, was Paulus eigentlich sagt. Und wie wenn du alleine in der Wüste bist, dann sorg dafür, dass du keinen Spielautomaten dabei hast. Das ist in Kurzform alles, was Römer 13 sagt und alles, was du darüber wissen musst. Also alles ist egal. Ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Das sollte eigentlich voll ernsthaft sein. Ist es aber nicht geworden. Aber dahinter steht ja, dass du auf dich Acht gibst und dass du dafür sorgst, dass das, was dir Schwierigkeiten macht, nicht in deiner Nähe ist, wenn es dir gerade schlecht geht. Wenn Gott dich vom Saufen freigemacht hat, dann hast du keinen Schnaps für deine Gäste im Haus. Denn der Schnaps für die Gäste wird dann möglicherweise in einem Moment extremer Schwachheit, wenn es dir richtig kacke geht, nicht mehr für die Gäste übrig bleiben, sondern der wird in deinen Bauch gehen. Wenn du dir gerade das Rauchen abgewöhnst, dann hab nicht eine Stange Zigaretten auf deinem Nachttisch, um deine Willenskraft zu stärken. Oder so ein Blödsinn. Und egal was das ist, ey, achte darauf, dass du nichts hast, was es dir ermöglicht, zurückzufallen. Wenn du in einem Umfeld bist, wo das einfach nicht geht, wo diese Sachen nicht da sind, dann wirst du nicht rückfallen können. Bei mir war das so, dass ich bestimmte Arten von Musik nicht mehr hören konnte, so dass das ging echt überhaupt nicht. Also über Jahre hinweg konnte ich zum Beispiel kein Pink Floyd hören. Das war immer, wenn ich es gehört habe, hat das einen totalen Bock auf Rausch in mir freigesetzt. Wahrscheinlich, weil ich über Jahre hinweg immer irgendwie beim Schlafen habe ich immer eine Pink Floyd-Platte gehört und war halt immer breit und war jahrelang so, wenn ich die gehört habe, hatte ich totalen Bock da drauf. Und deswegen habe ich irgendwann ganz klar gesagt, ich werde mir diese Musik nicht mehr anhören. Gab halt 5, 6, 7 Bands, wo ich gesagt habe, keine Chance. Das kommt mir nicht mehr in den CD-Player. Das will ich nicht haben. Das ist mittlerweile sogar schon wissenschaftlich erhärtet, was ich ganz interessant finde. Gab so ein paar Neurophysiologen, also Gehirnforscher, die sich so mit Suchtverhalten beschäftigt haben. Und die konnten es also messen, dass es Reize gibt, die aus einem Lebensstil kommen, die ganze Gehirnregionen angehen lassen. Also die haben dann, weiß ich auch nicht, wie sie es genau gemacht haben, irgendwelche Drogen Leute genommen und haben denen halt Elektroden auf den Kopf getan und haben geguckt, was welche Gehirnregion zum Leuchten bringt. Und dann war es so wirklich so bestimmte Art von Musik und dann ging auf einmal wieder das ganze Gehirn an. Da war überall Gehirnaktivität und du kannst es auf den Monitoren sehen. Und es war halt einfach total viele Reize, die zurückgekommen sind, einfach nur weil sie die Musik gehört haben. Und der Typ daneben, die Testperson, der noch nie ein Lied davon gehört hat, bei dem ist gar nichts passiert, und da war einfach bloß so die normale Gehirnaktivität, die man beim Hören braucht, aber diese ganzen anderen Regionen sind ausgeblieben. Was war daran lustig gerade? War es eine falsche Formulierung? Alle Lampen. Ach so, okay. Also ich meinte natürlich alle Hirnbereiche, also jetzt nicht die Lampe. Also wo man es tatsächlich auch schon sehen kann, ne, dass es so bestimmt. Oh mein Gott, wie komme ich da jetzt wieder raus? Gar nicht, genau. Also, wo man es halt einfach auch sehen kann, dass so bestimmte Dinge aus deiner Vergangenheit dazu führen können, dass du total auf eine Fährte gesetzt wird. Okay, ich gehe da jetzt irgendwie wieder raus. Und von daher, das ist der Tipp, den Paulus gibt, und ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Tipp, nämlich brech mit Sachen, die dich verführen. Versuch so zu leben, dass du nicht dauernd verführt wirst von egal was um dich herum ist. Es ist so eine Sache, die ich ganz oft irgendwie von Junkies gehört habe, als Gott sie frei gemacht hat, dass dann auf einmal dieser Wunsch kam, ich möchte jetzt meine alten Kollegen erreichen. Und ich glaube, das ist das Falscheste, was du machen kannst. Versuch echt mindestens ein paar Jahre nicht deine alten Kollegen zu erreichen, ganz egal was das ist. Sondern kümmere dich darum, dass du draußen bleibst, aus egal welcher Szene du da mal auch kommen magst. Also sorg wirklich dafür, dass du erstmal draußen bleibst und dass Gott dich auf ein richtig festes Fundament stellen kann. Vielleicht ist es irgendwann möglich, wieder zurückzugehen und das Evangelium denen zu bringen, wo du herkommst, aber es ist garantiert nichts für die erste Zeit. Und was jetzt also wirklich der Punkt ist an Römer 13, jedenfalls an diesen beiden Versen, ist: Schneide Sachen radikal aus deinem Leben ab. Wenn Gott dich von etwas frei gemacht hat, dann sorg dafür, dass du frei bleibst und beschäftige dich nicht mehr mit diesen Dingen. Und das ist manchmal echt schwer. Das ist manchmal wirklich schwer. Es kann sein, dass Gott dich frei macht und es ist total leicht. Und es kann aber auch sein, wie das danach irgendwie Monate kommen, wo du dagegen ankämpfen musst, wieder zurückzugehen und wo du es wirklich nötig hast, dich von Dingen frei fernzuhalten. Als ich mich bekehrt habe, war das noch üblich, dass man seine ganze Musik und sowas weggeschmissen hat. Das habe ich auch gemacht. Ich habe alle Schallplatten, die ich hatte, das waren damals wirklich nur Schallplatten, habe alles weggeschmissen. Großer blauer Müllsack, alles kaputt gehauen, irgendwie und da reingetan. Meine ganzen Punkrock-T-Shirts verbrannt da öffentlich und wie auch als ein Zeichen dafür, ich lasse das hinter mir. Und mir kam das nachher manches Mal ein bisschen überspitzt und übertrieben vor und ich empfehle das auch nicht jedem, das so zu machen. Aber ich glaube, dass es richtig gut war für mich damals. Ich glaube, das war echt gut, da einen richtig klaren Schnitt zu machen und zu sagen, ich trenne mich von allem, ich schmeiß alles weg irgendwie, ich will es nicht mehr haben, ich will es nicht mehr in meinem Zimmer haben. Ich hatte auch ganz viele Masken da, unter anderem auch so Teufelsmasken bei mir im Zimmer, und denen habe ich alle die Hörner abgeschnitten und habe die auch weggeschmissen und auch gesagt, hey, ich will es nicht mehr. Und ich glaube, dass es uns oft gut tun würde, so eine Art von Radikalität auch mal wieder an den Tag zu legen und zu sagen, hey, Sachen, die mich früher zur Sünde verführt haben, die haben in meinem neuen Leben definitiv nichts mehr zu suchen. Und selbst wenn danach meine Wohnung vielleicht ein bisschen komisch aussieht, weil ich nur noch weiße Wände habe, an denen Holzkreuze hängen, ja, dann ist das halt mal so. Kauft man sich die Sachen halt irgendwann, also nicht die gleichen Sachen, andere Sachen halt irgendwann wieder, und dann sieht es auch wieder gut aus, aber es ist wirklich oft nötig, einen klaren Schnitt zu machen. In Apostelgeschichte ist so diese Story, wo verschiedene Zauberer zum Herrn gekommen sind und dann haben sie Zauberbücher verbrannt im Wert von mehreren Millionen Euro, wenn man es jetzt irgendwie umrechnen würde. Und da werden garantiert, und wie damals die Zeitungen auch berichtet haben, dass Christen ja total bescheuert sind, weil sie Kulturgüter im Wert von mehreren Millionen Euros verbrennen. Aber ich glaube, für die Leute damals war das total wichtig, weil es nicht geht, von Zauberei frei zu werden und dann immer noch so ein ganzes Regal mit Aleister Crowley und diesen ganzen irgendwie Satansvögeln da irgendwie im zu Hause zu haben. Hey, das geht nicht, es passt nicht zusammen. Es passt wirklich nicht zusammen. Und dann ist es nötig, mir einfach mal radikal auszumisten und sich völlig von diesen Sachen zu trennen. Ist vielleicht sogar nötig, sich andere Klamotten anzuziehen oder was weiß ich was, wenn du aus einer Szene kommst, wo das halt einfach wichtig ist, einen bestimmten Kleidungsstil zu tragen, mag es auch wichtig sein, wie das mal anders zu machen und dich davon zu lösen. Aber es ist wichtig, eine Radikalität zu haben, die gegen Sünde steht, damit du frei wirst und frei bleibst. Amen. Bitte? Ja, Kyrie, ja. Was heißt das nochmal? Herr, erbarme dich, genau. Jetzt, das finde ich ein gutes Schlusswort, Gott. Ich bitte dich, Herr, erbarme dich. Ich meine, ich weiß, du wirst dich erbarmen, das tust du gerne. Gott, und ich bitte dich, erbarme dich über uns, wo wir eine laxe Haltung zu diesen Dingen haben, Gott. Gott, erbarme dich über uns, wo wir immer noch irgendwie Dinge behalten, die uns an Sünde erinnern. Gott, erbarme dich da, wo unser Herz an solchen Sachen hängt, obwohl es eigentlich völlig schlecht ist für uns. Gott, erbarme dich an dem Punkt, wo wir keine Erkenntnis darüber haben, dass es gefährlich ist, manche Dinge zu Hause zu haben. Gott, ich bete, wir bringen uns dahin, dass wir keine Vorsorge für das Fleisch mehr treffen. In Jesu Namen, Gott. In Jesu Namen. Halleluja.